Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. In der kommenden halben Stunde geht es bei uns um die Krise im Erzbistum Köln. Der Vatikan verschiebt eine Prüfung von Auftragsvergaben. Sie soll erst nach der Rückkehr von Erzbischof Wölki aus dessen Auszeit erfolgen. Die Mesusa, der Haussegen, hängt immer etwas schief, warum Juden traditionell eine Schriftkapsel an ihrer Haustür befestigen. Und eine Welt, viele Mythen, wie ein Kinderbuch mit Schöpfungsgeschichten der religiösen Vielfalt Rechnung trägt. Ein Projekt des Zentrums für religionswissenschaftliche Studien in Bochum. Die Vertrauenskrise im Erzbistum Köln setzt sich weiter fort. Ende der vergangenen Woche hat eine Entscheidung des Vatikans wieder für Aufregung bei den katholischen Gläubigen gesorgt. Es geht um die Prüfung der Auftragsvergaben des Bistums der vergangenen 10 Jahre. Externe Gutachter sollen der Frage nachgehen, ob es dabei zu kirchenrechtlichen Versäumnissen gekommen ist. Anfang Dezember war bekannt geworden, dass der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki rund 2,8 Millionen Euro für Gutachter, Berater und Anwälte im Zuge der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle ausgegeben hatte. Für die Betroffenen von Missbrauch hat er aber nur 1,5 Millionen Euro bereitgestellt. Wölki befindet sich nach massiver Kritik zurzeit in einer Auszeit. Frank Piotrowski berichtet aus Köln.
Nasskalte Wintertage mit dunklen Wolken über den Domspitzen schaffen in Köln gerade eine Stimmung, die Symbol für den Zustand des Kölner Erzbistums sein könnte. Die jüngste Nachricht aus dem Vatikan hat es nicht besser gemacht. Die Bischofskongregation, eine Zentralbehörde, die für alle Bischofsangelegenheiten zuständig ist, hat entschieden, dass die Prüfung der Auftragsvergaben der letzten 10 Jahre durchgeführt werden darf, aber erst, wenn Kardinal Wölki ab Anfang März wieder in sein Amt zurückgekehrt ist. Dazu Christoph Hart, Sprecher des Kölner Erzbistums.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, würde ich sagen. Ja, es ist klar, Rom sagt Ja zu dieser Untersuchung, aber sagt, wir warten jetzt die Übergangszeit bis zur Rückkehr des Kardinals ab. Und bis dahin könnt ihr in Köln ja schon mal diese Untersuchung vorbereiten.
Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller hält Kardinal Rainer Maria Wölki nicht für den optimalen Aufklärer.
Er ist ja selbst im Konkreten Beschuldigter, genau wie sein langjähriger Generalvikar Hoffmann, denen die Vorwürfe gemacht wurden, im Umgang mit Vermögen des erzbischöflichen Stuhls nicht nach den vermögensrechtlichen Vorschriften gehandelt zu haben.
Viele Rheinländer, die man vor dem Dom dazu befragt, sprechen offen von Vertuschung.
Wenn es irgendwelche Sachen gibt, sollen sie sofort überprüft werden. Dieses ganze Aufschieben, bis immer jemand im Amt ist, da hat man noch genügend Zeit, dann irgendwelche, was nicht, Leichen in den Keller zu bringen oder so.
Untersucht wird wieder gar nichts.
Ich finde, dass die katholische Kirche sich nicht noch mehr Vertuschungsmanöver leisten kann und eigentlich volle Transparenz hinlegen muss.
Gemeinsam hatten Rolf Steinhäuser, momentan Vertreter von Wölki, das Domkapitel und der Vermögensrat des Erzbistums diese Untersuchung dem Vatikan vorgeschlagen. Zumindest ihr Auftrag, die Ausgaben von 2,8 Millionen Euro für PR und teure Anwälte in Zusammenhang mit den Querelen, um die Missbrauchsaufklärung zu überprüfen, wurde sofort erledigt. Es besteht der Verdacht, dass der Kölner Erzbischof und sein Generalvikar entgegen den Vorschriften Kirchengremien nicht unterrichtet haben. Die Untersuchungsergebnisse wurden nach Rom geschickt. Es ist unklar, ob sie jemals veröffentlicht werden. Christian Weißner von der Reformbewegung Wir sind Kirche fürchtet:
Es bahnt sich ein neues Kommunikationsdesaster an. Es scheint in Rom Menschen zu geben, die nicht wissen, um was es hier wirklich geht im Kölner Erzbistum. Dieses Leitungschaos ist wirklich unerträglich.
Mit der Nachricht aus Rom wurden Hoffnungen von Wölki-Kritikern ausgelöscht, dass der umstrittene Erzbischof vielleicht doch nicht nach Köln zurückkehrt. Er wird sich harten Fragen zu stellen haben, sagt Kirchenrechtler Thomas Schüller.
Aus welchen Vermögensbestandteilen des erzbischöflichen Stuhls finanziert eigentlich der Kardinal die vollkommen in der Sache sinnlose katholische Hochschule? Denn in Bonn gibt es eine Vollfakultät finanziert vom Land Nordrhein-Westfalen. Eine Hochschule zu betreiben ist sehr teuer und das werden eigentlich jetzt die entscheidenden Punkte sein, die zu prüfen sind. Welches Vermögen hat man da genommen? Wie will man dauerhaft die Hochschule finanzieren? Das alles werden jetzt Untersuchungsgegenstände sein.
Wenn Kardinal Wölki nach 5 Monaten Auszeit wieder da ist, wird es für ihn hier in Köln nicht einfacher werden.
Die Prüfung der Auftragsvergaben im Erzbistum Köln soll erst nach der Rückkehr von Kardinal Wölki beginnen. Frank Piotrowski fasste die jüngsten Ereignisse im Bistum zusammen. Wie die meisten Religionen kennt natürlich auch das Judentum viele sehr alte Traditionen und Rituale. Ein wichtiges besteht darin, am Türpfosten der Haustür und der Wohnräume eine sogenannte Mesusa anzubringen. Das ist eine oft verzierte Kapsel, in der sich ein beschriftetes Pergament befindet. Gläubige Juden küssen beim Betreten der Wohnung oder eines Raums die Mesusa, indem sie die Fingerspitzen an die Schriftkapsel und anschließend zum Mund führen. Die Mesusa geht auf eine jahrtausendalte Überlieferung zurück und stellt ein biblisches Gebot dar. In Israel ist sie überall zu sehen. In Deutschland verzichten Juden darauf oftmals, auch weil sie antisemitische Übergriffe befürchten müssen. Jens Rosbach hat einen angehenden Rabbiner in Berlin besucht.
Levi Israel Opferfüll gezitiert aus dem 5. Buch Mose, aus dem Schma Yisrael, hebräisch für Höre Israel, einem der jüdischen Hauptgebete.
Und es sollen diese Worte, die ich dir heute gebiete, in deinem Herzen sein. Du sollst sie binden zum Wahrzeichen oder Denkzeichen an deiner Hand und sie sollen sein zum Denkbande zwischen deinen Augen und, wichtiger Teil, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore.
Der 33-jährige Berliner hat den uralten Text draußen an seiner Wohnungstür angebracht und außerdem an jedem Türrahmen in seiner Wohnung. Die Bibelverse, geschrieben auf Mini-Pergamentrollen, stecken jeweils in einer fingergroßen Metallkapsel, einer Mesusa. Obendrauf prangt der hebräische Buchstabe Shin, was in erster Linie für Shaddai steht.
Shaddai bedeutet Allmächtiger und ist eine Abkürzung für Shomer Daltot Yisrael, ein Akronym. Und Shomer Daltot Yisrael bedeutet Hüter der Tore Israels.
Opferfüllge trägt eine braune Kippa und einen braunen Vollbart. Er hat Judaistik studiert, als Religionslehrer gearbeitet, absolviert derzeit eine Ausbildung zum Rabbiner und weiß, die Mesusa, die an Gottes Gebote und an Gottes Schutz erinnert, wird schräg am Türrahmen angebracht, etwa im Winkel von 45 Grad. Der Haussegen hängt sozusagen immer etwas schief. Die Gründe reichen ins Mittelalter zurück.
Es war ein Kompromiss zwischen zwei rabbinischen Meinungen. Ein Rabbiner sagte, vertikal muss die Mesusa angebracht werden. Ein anderer Rabbiner sagte, horizontal. Und dann entschied man sich tatsächlich für einen Kompromiss.
Betritt der jüdische Mieter seine Wohnung, berührt er mit der rechten Hand die Mesusa und führt die Finger anschließend zum Mund. Ein angedeuteter Kuss der Schriftkapsel. Strenggläubige Juden üben dieses Ritual beim Betreten jedes einzelnen Zimmers aus, egal wie oft sie durch ihre Wohnung laufen.
Das ist auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig, das zu machen. Und ich habe das schon bei Leuten gesehen, die gleichzeitig irgendwelche Schalen und so weiter getragen haben und es trotzdem hinbekommen haben, die Mesusa beim Betreten des Wohnzimmers zu küssen. Also schon manchmal eine ganz beachtliche Balanceleistung, das hinzubekommen.
Selbst am begehbaren Kleiderschrank hat Opferfüllge auf Nasenhöhe eine Mesusa angeklebt. Viele Juden verbinden mit der Mesusa ihre Hoffnung, dass Gott tatsächlich Unheil von ihrer Wohnung fernhält. Dies hat einen biblischen Bezug. Als Gott den Ägyptern die 10 Plagen schickte, markierten die Israeliten, die der Pharao versklavt hatte, ihre Türen mit Lammblut und der Todesengel ließ diese Wohnungen unbehelligt.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Mesusa ihren Ursprung nimmt in genau dieser Erzählung, ist natürlich auch naheliegend, dass viele Menschen die Misusa für schutzbringend halten. Also mag das nicht nur so etwas wie allgemeiner Aberglaube sein, er mag das eben auch wirklich eine Textbasis haben.
Die Misusa-Verse dürfen nur von Experten für das Schreiben heiliger Texte übertragen werden, von einem Sofer, wie der Berliner Reuven Jakobow, der mit einem weißen Federkiel arbeitet und mit schwarzer Tinte aus Ruß, Gummi, Honig und Öl. Damit zeichnet er die hebräischen Schriftzeichen auf dünnes, sandfarbenes Pergament.
Pergament bedeutet, es ist kein Papier, sondern es ist eine Tierhaut, weil Pergament hält länger, mindestens 1000 Jahre.
Jakobow stammt aus Usbekistan und wurde in Israel zum Sofer und zum Rabbiner ausgebildet. Seine Pergamente, die von koscher geschlachteten Rindern stammen, benutzt er auch für andere rituelle Texte, wie für die traditionellen Gebetsriemen, die Tefillin, die ebenfalls Verse aus den 5 Büchern Mose enthalten. Auch die Torarollen, aus denen seit jeher im Gottesdienst vorgelesen wird, werden aus Pergament gefertigt.
Es gibt heute im israelischen Museum in Jerusalem gibt's Pergamente, die wurden geschrieben von 2200 Jahren und sind immer noch da.
Früher durften nur Männer rituelle Texte schreiben, heute lernen das auch Frauen, zumindest in nicht-orthodoxen Kreisen. So hat Judith Ederberg, eine 21-jährige Berliner Studentin, immer wieder die hebräischen Schriftzeichen geübt, um akribisch sauber und fehlerfrei Texte für Schriftkapseln anzufertigen.
Wenn ich eine Misusa schreibe, dann muss ich die selber nochmal Buchstabe für Buchstabe kontrollieren und dann noch eine andere Person oder es gibt halt auch so Computerscan-Programme, mit denen man das auch kontrolliert. Also es muss zweimal geprüft werden.
Eine handgeschriebene Mini-Pergamentrolle für die Wohnungstür kostet 20 bis 40 Euro. Wer wirklich jeden Türpfosten seiner Wohnung oder gar seines Hauses damit versieht, kommt schnell auf mehrere hundert Euro Misusa-Money. Die Kapseln, in denen die Rollen stecken, werden aus Holz, Keramik oder Metall gefertigt und sind mal schlicht gehalten, mal mit aufwendigen Verzierungen versehen. Die Kapseln kosten nochmal extra, erklärt Judaist Uferfilge.
Das ist natürlich preislich Open End, wenn man da geschlagenes Silber an die Türpfosten machen möchte, dann will ich mir gar nicht ausrechnen, wie viel man dafür zahlt. Aber ansonsten bekommt man solche Hüllen auch für wenig Geld. Die kriegt man auch für 10 oder 20 Euro.
In Israel ist eine Misusa an der Haustür gang und gäbe. In Deutschland verzichten viele Juden darauf. Entweder weil sie nicht so religiös sind oder weil sie Angst vor Übergriffen haben. So weist der Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen in einer Dunkelfeldstudie aus dem Jahr 2020 darauf hin, dass Juden mitunter keine Misusa anbringen, um nicht erkannt zu werden. Der Ärger kann bereits beim Vermieter anfangen, erklärt der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Pressereferent Alexander Rasumny berichtet etwa von einem Fall vor 2 Jahren.
Da hatte eine jüdische Familie in Potsdam eine Misusa an der Tür und wurde von der Wohnungsbaugesellschaft aufgefordert, das, Zitat, Metallstück am Wohnungstürrahmen, Zitat Ende, zu entfernen, da sich die Misusa außerhalb der Wohnungsräume befand. Das war in diesem Fall absolute Unkenntnis. Letztendlich dann wurde diese Forderung dann auch zurückgenommen, als es klar wurde, was eigentlich eine Misusa ist. In diesem Fall hat die Sensibilität für die Bedürfnisse der jüdischen Familie komplett gefehlt.
Tatsächlich gab es auch schon antisemitische Attacken. So beschmierten im vorvergangenen September Unbekannte eine Schriftkapsel, die an einer Berliner Synagoge befestigt war, mit Hakenkreuzen. Und im Jahr zuvor rastete in der Hauptstadt ein Betrunkener aus, als er eine Misusa an einer Wohnungstür sah.
Als der betrunkene Mann dann die Misusa sah, fing er dann an, den Betroffenen zu beschimpfen als dreckigen Juden und dann auch gegen die Tür zu schlagen und zu treten.
Es gibt da durchaus auch kreative Lösungen von einigen Rabbinern zu sagen, okay, wenn es vollkommen gefährlich wäre in deinem Viertel oder in deiner Stadt, dann kannst du die Mezuza auch von der anderen Seite des Türpfostens, also von der Innenseite, anbringen. Also so etwas gibt es als rabbinische Notlösung durchaus.
Levi Israel Uferfilge möchte allerdings nicht auf die Mezuza draußen an der Wohnungstür seines Mietshauses verzichten. Für den angehenden Rabbiner ist die traditionelle Schriftkapsel nicht nur ein religiöses Gebot für alle Gläubigen, sondern auch ein bewusstes öffentliches Statement.
Ein Zeichen, dass wir in einem jüdischen Zuhause sind.
Allerdings, die Pandemie schränkt die tägliche Mezuzah-Nutzung etwas ein. Wegen der Infektionsgefahr berührten viele Juden die Schriftkapseln an fremden Türen und Synagogen vorübergehend nicht mehr, berichtet die Berlinerin Judith Ederberg.
Also jetzt zu Corona-Zeiten macht man das häufig mit Abstand, also dass man die Hand nur da so in die Nähe hält. Oder halt, wenn man seine Hände gerade desinfiziert hat, kann man das natürlich dann doch machen.
Die Mezuza ist eine uralte religiöse Tradition im Judentum. Levi Israel Uferfilge hat ein Buch veröffentlicht. Es heißt Nicht ohne meine Kippa, mein Alltag in Deutschland zwischen Klischees und Antisemitismus. Es ist im Tropenverlag erschienen und kostet 17 Euro. Wie sag ich es meinem Kind? Viele Eltern greifen bei der religiösen Erziehung ihres Nachwuchses zu Bilderbüchern, die auf einfache Weise religiöse Inhalte vermitteln. Allerdings dominieren auf dem deutschen Kinderbuchmarkt nach wie vor christlich geprägte Bücher. Bei muslimischen oder jüdischen Kinderbüchern ist die Auswahl schon deutlich kleiner. Und was ist, wenn die Eltern gar nicht Mitglied in einer Religionsgemeinschaft sind oder ihren Kindern vermitteln wollen, dass es viele verschiedene religiöse Vorstellungen auf der Welt gibt? Das Zentrum für religionswissenschaftliche Studien in Bochum hat sich da was überlegt. Es hat jetzt ein konfessionell ungebundenes Kinderbuch veröffentlicht mit 11 Schöpfungsgeschichten aus verschiedenen Religionen und Kulturen. Christian Röther hat es für uns gelesen.
Es war einmal vor langer Zeit. Da hatte der Himmel noch keinen Namen und auch die Erde hatte noch keinen Namen. Die einzigen beiden Wesen, die es schon gab, waren zwei Wasserdrachen. Ein dicker, der aß immer gerne Süßigkeiten, und ein etwas kleinerer, der war häufig schlecht gelaunt. So ein richtiger Miesepeter war das.
So beginnt eine der 11 Geschichten in dem Kinderbuch »Wie die Sterne an den Himmel kamen«, geschrieben für Grundschulkinder. Zu lesen gibt es 11 Schöpfungsgeschichten aus verschiedenen Kulturen, von Ägypten bis nach Japan und von den Germanen bis zu den Babyloniern. Deren Schöpfungsgeschichte, Enuma Elish, ist in Keilschrift auf Tontafeln überliefert und geht in der Kinderfassung so weiter.
Der dicke Drache war eine Drachenfrau. Sie hieß Tiamat. Der kleine Drache war ein Drachenmann. Er hieß Apsu. Die beiden schwammen für ihr Leben gern. Und zum Glück gab es zu dieser Zeit auch viel Wasser. Tiamat schwamm am liebsten im Meer. Apsu plätscherte gerne in Bächen, Teichen und Pfützen herum.
Doch dann tauchen zwei Götterkinder auf. Sie heißen Ea und Marduk und fangen mit den Drachen Streit an. Die unschönen Details spart das Kinderbuch allerdings aus. Eine der drei Herausgeberinnen, Franziska Burstin, betont,
dass wir schon uns bemüht haben, diese Schöpfungsmythen in ihrer Essenz beizubehalten. Allerdings gab es natürlich bestimmte Elemente, die verändert wurden, um das etwas zugänglicher für ein Grundschulalter zu machen.
Am Ende der babylonischen Geschichte sind die beiden Drachen verschwunden und die beiden kleinen Götter formen aus Matsch die Welt, die Tiere und die Menschen. Die Idee, verschiedene Schöpfungsgeschichten kindgerecht nebeneinander zu stellen, hatte Kianusz Rezania, Mitherausgeber des Kinderbuchs. Rezania ist an der Universität Bochum Professor für westasiatische Religionsgeschichte.
Die Idee entstand eigentlich, als meine 5-jährige Tochter einmal hat mich gefragt, wie die Welt entstanden ist. Und natürlich bin ich als jemand, der interessiert ist, an Bücher in die Bibliothek gegangen, in Bücherhandlungen, um Bücher zu finden, um diese Frage für Kinder zu beantworten. Aber was man findet, ist leider nur christliche Schöpfungsgeschichte, was nicht allerdings diese Vielfalt an Kosmogonien und Kosmologien, was man von Religionen hat, abbildet.
Kosmogonien und Kosmologien sind Lehren darüber, wie der Kosmos entstanden ist. Dutzende davon gibt es. Weil sie bislang aber offenbar niemand gesammelt und für Kinder umgeschrieben hat, sagte sich Kianos Resania, das machen wir selbst. Und seine Kolleginnen und Kollegen am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien ließen sich offenbar schnell für diese Idee begeistern. Allerdings ist das Genre Kinderbuch ungewohnt für Menschen, die sonst Vorträge schreiben oder Fachartikel. Also luden sie sich eine Kinderbuchlektorin ein für einen Workshop, erzählt die dritte Herausgeberin Judith Standardulisch.
Dieses Format, wirklich Kinderbuch, war jetzt erstmal ein neues Format. Und das war aber einfach auch total spannend, weil wir überlegt haben, wie kann man denn das Wissen von unseren Expertinnen und Experten so transferieren, dass es wirklich für Kinder zugänglich wird.
Zugänglich wird das Wissen natürlich auch durch Bilder, wie es sich für ein Kinderbuch gehört. Jede Geschichte ist illustriert, mit Menschen und Tieren, Göttern oder Ungeheuern. Gezeichnet hat sie die italienische Illustratorin Claudia Piras, erzählt Franziska Burstin.
Wir haben tatsächlich auch dafür ihr Bildmaterial von den Mythen gegeben und auch so kleine Übersetzungen der Geschichten, mit denen sie dann tatsächlich auch gearbeitet hat und sich auseinandergesetzt hat. Und das sieht man auch wirklich in den Details der Illustrationen sehr schön.
Aber könnte es Kinder nicht auch verwirren, wenn man ihnen für einen Sachverhalt, die Entstehung der Welt, viele verschiedene Erklärungen präsentiert?
Ja, Sie haben recht. Einerseits kann schon verwirrend sein, andererseits, was auch unser Ziel ist, kann diese parallelen Geschichten Blick öffnen für Vielfalt.
Und das war uns besonders wichtig, eben zu zeigen, dass es eben auch noch andere spannende und lustige und ganz faszinierende Schöpfungsgeschichten gibt und eben für unterschiedliche Kulturen und Religionen da auch zu sensibilisieren.
Sagt Judith Standardulisch. So ist die christliche Schöpfungsgeschichte hier nur eine unter vielen. Und nicht nur das. Das Kinderbuch fasst die christliche Version mit der jüdischen und der islamischen zu einer gemeinsamen Geschichte zusammen, erklärt Kianos Resania.
Damit wir auch gerade hier zeigen, wo wir große Unterschiede erwarten, gehen die Kosmogonien auf einen gemeinsamen Ursprung zurück.
Bevor Gott die Erde erschuf, gab es nichts, nur ihn allein. Und so ganz allein war er doch sehr einsam. Er fing also an, die Erde und all die Dinge zu erschaffen, ganz so, wie es ihm gefiel.
Gemeinsamkeiten lassen sich nicht nur bei Judentum, Christentum und Islam finden. Wer genau liest oder zuhört, dem fällt vielleicht auf, manche Motive tauchen in Mythen ganz unterschiedlicher Kulturen auf. Oft ist von Wasser die Rede, von Leere und von irgendeiner Art von Ungeheuern. Und von einem oder mehreren Göttern, die einsam sind oder sich langweilen, wie hier in einer Geschichte aus Indien.
Vor langer Zeit gab es nichts. Außer einem großen Ozean, einer großen Schlange und einem Riesen. Der Riese hieß Vishnu. Vishnu sah sich um. Aber rund um ihn herum war nichts. Nichts als der große Ozean. Ich bin allein, ganz allein, rief er. Aber mit wem soll ich plaudern? Und mit wem soll ich spielen?
Also legt Vishnu los mit der Schöpfung. So vermittelt das Kinderbuch grundlegendes Religionswissen. An Kinder, aber auch Erwachsene können hier sicher noch eine Menge lernen.
Christian Röther hat sich das konfessionell übergreifende Kinderbuch angesehen, wie die Sterne an den Himmel kamen, 11 Geschichten aus der Zeit unserer Vorfahren. Es ist in der Edition Hamuda erschienen und kostet 13,90 Euro. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich heiße Susanne Fritz. Nach den Nachrichten kommt Kontrovers. Bei Christoph Heinemann geht es um die Corona-Strategie von Bund und Ländern.